Wir kommen heute zu einem Kapitel im Leben von Mose, das auf den ersten Blick fast gar so ein bisschen verwirrlich stimmen kann. Es sind ganz verschiedene Bereiche angeschnitten. Es ist eine intensive Zeit. Es sind gut 40 Tage im Leben von Mose, die wir heute miteinander anschauen. Wobei vom grösseren Teil nichts geschrieben ist. Vom Anfang und vom Schluss ist es etwas geschrieben von diesen 40 Tagen. Und der Rest bleibt ein gewisses Geheimnis. Und was aber auch wieder schön ist in dem Kapitel, wo wir heute miteinander anschauen, ist, was wir schon mehr gesehen haben im 2. Mose, wo ja im Grunde genommen das Stück Altes Testament ist, wie der Johannesbrief im Neuen mit den meisten Gottesoffenbarungen. Im Johannesevangelium steht immer wieder «Ich bin», wo sich der Herr Jesus vorstellen auf alle Arten. Und im 2. Mose ist das Gegenstück im Alten Testament, wo sich Gott vorstellen als Arzt, als Kämpfer. Und heute haben wir auch wieder ein paar Eigenschaften. Wir wollen miteinander die ersten 17 Vers lesen. Ich will aber nachher auf das ganze Kapitel ein paar Gedanken eingehen. 2. Mose 34, 1 bis 17. Das ist ja nachdem der Mose die ersten Gesetzestafeln verbrochen hatte, kommt er jetzt von Gott der Auftrag über. Da sprach der Herr zu Mose, haue dir zwei steinerne Tafeln wie die ersten zurecht. Dann werde ich auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf der ersten standen, die du zerschmettert hast. Und halte dich für den Morgen bereit und steig am Morgen auf den Berg Sinai und steh dort vor mir auf dem Berge. Es soll aber niemand mit dir heraufsteigen und es darf überhaupt niemand auf dem ganzen Berg gesehen werden. Sogar Schaf und Rinder dürfen nicht in Richtung dieses Berges hin weiden. So hieb er den zwei steinerne Tafel wie die ersten zurecht. Und Mose stand früh am Morgen auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafel in seine Hand. Da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat neben ihn und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging an seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen der Schuld, vergeben und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskinder an der dritten und vierten Generation. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an und sagte, wenn ich doch Gunst gefunden habe in deinen Augen, Herr, so möge doch der Herr in unserer Mitte mitgehen. Wenn es auch ein halsstarriges Volk ist, vergib uns aber dennoch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Erbe an. Er sprach, siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen, denn furchterregend ist, was ich an dir tun werde. Beachte genau, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir die Amoriter, Kaniter, Hediter, Peresiter, Heviter und Jebusiter vertreiben. Nimm dich in Acht, dass du mit den Bewohnern des Landes, in das du kommen wirst, keinen Bund schließt, damit sie nicht zur Falle werden in deiner Mitte. Vielmehr sollst du ihre Altäre niederreißen, ihre Gedenksteine zertrümmern und ihre Ascherim ausrotten. Denn du darfst dich von keinem anderen Gott anbetend niederwerfen. Denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist ein eifersüchtiger Gott. Dass du ja keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließt, denn dann könnte man dich einladen und du könntest, wenn ihre Götter nachhuren, ihren Göttern opfern und ihren Schlachtopfer essen. Und du könntest vor ihren Töchtern für deine Söhne Frauen nehmen und wenn dann ihre Töchter ihren Göttern nachhuren, könnten sie deine Söhne dazu verführen, ihren Göttern nachzuhuren. Gegossene Götter sollst du dir nicht machen. Bis so weit der Fang. Ich will 5 Gedanken herausgreifen aus dem Kapitel heraus. Der erste sind die ersten 4 Vers, wo wir sehen, dass der Mose den Auftrag überkommt, den Bund zu erneuern mit den Tafeln, die er verbrochen hat, wo das Volk das goldige Kalb gemacht hat. Und jetzt ist ein Unterschied. Das erste Mal ist alles aus der Werkstatt Gottes gekommen. Gott hat die Tafeln gespendet, er hat die gemacht und hat sie beschriftet gehabt. Und jetzt kommt der Mose den Auftrag über, selber 2 Steinplatten wegzuhauen, so wie die ersten waren, die aufzutragen auf den Berg und dann tut Gott wieder das hinschreiben, was in den ersten gestanden sind. Ich habe mich gefragt, warum das? Und ich denke, ja, da 2 Gedanken, die mir wichtig sind. Einerseits hat Gott den Mose als Mitarbeiter eingebunden in den Auftrag, in die Aufgabe. Er hat einen gewissen Bereich anvertraut, wo er sich entwickeln konnte, wo er seine Fähigkeiten zeigen konnte, wo das Volk ihn beobachten konnte. Aber das Wort Gottes selber, das hat Gott selber drin schreiben. Das hat er nicht irgendwie delegiert. Das musste bleiben, wie es ist. Der zweite Gedanke ist, dass wenn wir etwas kaputt machen oder eine Prüfung nicht bestanden haben, müssen wir die in der Regel wiederholen. Das ist auf dieser Welt gleich da. Wie manche Prüfung habe ich wiederholt. Ich vergesse das nicht mehr einmal, eine französische Prüfung in der Oberstufe. Und dann sind wir echt 1 oder 2 gewesen, oder es sind 1 oder 2 gewesen, die genügende Noten hatten, und ich bin eben denen gewesen, die ungenügend waren. Da haben wir nicht gedacht, dass der Lehrer die gleiche Prüfung wiederbringt. Das nächste Mal ist er gleich wiedergekommen. Aber er hat strenger bewertet. Wir sind wieder alle ungenügend gewesen. Wir haben die Prüfung 5-mal gemacht, und er hat sie jedes Mal härter bewertet, und wir sind ungenügend geblieben. Das war ermutigend gewesen, ganz enorm. Nein, ich denke, es zeigt uns etwas von dem, eine Prüfung, die man wiederholen muss. Jetzt hat der Mose auch gesagt, du hast die Platte verschlagen. Gott hat zwar, denke ich, ein Verständnis gehabt für Mose seine Reaktion und gleich ist es nicht recht gewesen. Es war ein Geschenk gewesen von Gott, das er zerbrochen hat und darum hat er jetzt seine Neuen selber müssen weghauen und dann auf den Berg tragen. Also das hat Schweiß gekostet, das hat Arbeit kostet, das war intensiv gewesen. Und dort möchte ich eine kurze Brücke machen in unser Leben hinein. Wie ist es heute mit unserem Gebet? Wenn wir den Kontakt mit Gott suchen, ist es auch am Morgen früh und kostet uns auch ein bisschen Schweiss, Einsatz oder Kraft. Oder machen wir das also locker im Nest liegend auf dem Rücken und sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich wunderbar bin und dass der Tag schön ist und dass du mir hilfst. Amen. Das ist ein kurzes Gebet und nicht gerade mit ehrerbietend. Ich will euch ermutigen und wir wollen einander ermutigen, auch daraus aus dieser Geschichte heraus, einfach die Lehre auch für uns nehmen, dass eine Begegnung mit Gott oft mit Schweiß, mit Einsatz, auch mit Kraft verbunden ist. Und das sehen wir da bereits, aber es hat sich gelohnt bei Mose. Der zweite Gedanke nachher sehen wir die Offenbarung ab dem Vers 5. Und das ist das schöne Sätzchen, wo der Mose auf der Bergspitze oben ist, steht, da stieg der Herr in der Wolke herab. Jetzt ist es zu dieser Begegnung gekommen. Das Sätzchen kommt noch ein paar Mal vor in der Bibel. Im Johannes 1 lesen wir, dass der Herr Jesus die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, Mensch geworden ist und auch herabgestiegen in das Sündenelend, in die Welt, um eine ewige Erlösung zu vollbringen. Wir könnten noch andere Beispiele nehmen, aber ich möchte jetzt in die Zukunft gehen. Er wird nochmal absteigen, aber nur bis in die Wolken. Und dann wird ein Drücken sein, wo die Brut, die bereit ist, ihm entgegengerückt wird. Und dann wird es Hochzeitsmahl sein, in der Herrlichkeit, im Himmel, in der Gegenwart Gottes. Und nachher wird er mit der Brut wieder absteigen und ins Kampfgeschehen bei Jerusalem eingreifen. Dort wird nämlich laut Sacharja 14 Israel bereits besiegt sein und Gott wird den Kampf wenden und dann Israel zum Sieg verhelfen und das 1000-jährige Reich aufbauen. Jetzt, was da für mich eindrücklich ist und was ich denke, das hat bei Mose wieder etwas ausgelöst und es soll bei uns auch wieder etwas auslösen. Wir tun uns den Gott im Alten Testament gerne so ein bisschen mit einer Rute vorstellen oder mit einer Geisel. Er ist heilig, er ist gerecht und das sind so ein bisschen die Attribute, die wir kennen von ihm. Und da ist nicht viel anderes, was Platz hat. Er hat sein Gesetz gegeben und dann zieht er das durch mit aller Gewalt, mit allen Mitteln. Und da stellt sich Gott völlig anders vor. Er sagt dort, er ruft das selber aus auf der Seite von Mose, Jahwe, Jahwe, ich bin, ich bin. Das haben wir bereits miteinander zweimal angeschaut, ich will mich nicht wiederholen. Und dann sagt er, barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Attribut, wo wir Gott so vielleicht im ersten Moment im Alten Testament nicht gerade zugestanden. Aber jetzt hat das Volk Israel das goldige Kalb gemacht, ist abgefallen auf der ganzen Breite und jetzt tut sich Gott an seinem Diener Mose so vorstellen. Können wir uns vorstellen, was das bei ihm ausgelöst hat? Jetzt möchte ich da die Liebe reinbringen. Ist nicht vieles oder alles in der Nachfolge, sei es im Alten Testament oder im Neuen Testament bei uns, eine Frage von der Liebe? Das tut manches entscheiden. Wenn wir Gott, wenn wir Jesus an erster Stelle haben, ist manches Problem, manche Frage, die wir heute manchmal schwälzen, ist doch kein Thema. Das ist erledigt. Er das wünscht in seinem Wort inne, ist das doch gegeben, dass wir das so tun, aus Liebe zu ihm. Und jetzt muss da der Mose sagen und nachher das Volk Israel im Alten Testament, Gott ist barmherzig, gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue. Und wir sind von dem Gott abgefallen. Wir haben uns irgendjemand anderem zugewendet. Wir sind etwas anderem nachgeliefert. Da muss sich doch ein Volk total falsch und undankbar vorkommen, wenn man so eine Liebe, so eine Barmherzigkeit, so eine Gnade mit Füßen treten. Und ich denke, wir werden das bei uns auch immer wieder dem Maßstab ansetzen im Neuen Testament. Wenn wir vielleicht mit gewissen Anweisungen Mühe haben in der Bibel oder gewisse Sachen anders wettet haben, so wenn wir einfach fragen, ist er bei mir an erster Stelle, mache ich es aus Liebe zum Herr Jesus und dann wird so feines das Opfer wird klein, denn was er für uns gemacht hat, das Opfer, das er gebracht hat, ist unendlich viel grösser. Jetzt, ich könnte auf die Attribute einzeln eingehen. Ich will das nicht machen. Für mich ist einfach interessant, wenn er nachher sagt, Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, die ihn lieb haben. Warum? Warum hat der gerechte und heilige Gott können gnädig sein über ein Volk, das total falsch und verdorben ist? Weil einer in Riss getreten ist. Er hat seine Gerechtigkeit, hat er beim Maßstab angesetzt, bei seinem Sohn. Und er hat das Urteil empfangen, das wir all verdient hätten. Und da im Alten Testament ist es bereits vorausblickend auf das Opfer Jesu gewesen. Und wir dürfen rückblickend auf das Opfer Jesu, dürfen wir damit eingenommen sein. Also alle, die das Opfer angenommen haben, dürfen da in den Bund, den er... Das Dritte ist nachher, was das bei Mose auslöst, ab dem Vers 8. Da warf sich Mose eilends zur Erde nieder und betete an. Und mein Gebet ist viel, Herr, tu mir noch schöner und noch grösser zeigen, was du für mich da hast. Dass wir das durch die ganze Bibel auf jedem Blatt dürfen erkennen. Die Vorschattung im Alten Testament, dann die Ausführung und die Erklärung in den Briefen und die Vollendung in der Offenbarung. Dass wir das in einer Tiefe immer schöner lernen, erkennen und anschauen. Der Mose hat etwas von dem gesehen und darum bittet er ihn jetzt wieder, Rückblick, was passiert ist und sagt, vergib uns aber dennoch unsere Schuld und Sünde und nimm uns als Erbe an und komm in unsere Mitte auf dem Weg, wo wir sind. Und auch bei uns hat er verheißen, dass er in uns ist und durch uns, mit uns und so weiter. Der nächste Gedanke, der vierte, das ist ein längerer Abschnitt ab dem Vers 10, wo er nachher Bedingungen, Grundbedingungen für die Erneuerung vom Bund nochmal aufgreifen. Er fängt da an und sagt, siehe, ich schließe einen Bund. Wir haben es von David gehört, lesen im Markus-Evangelium und im Korinther, ist das Wort Bund erwähnt gewesen. Und da ist bereits eine Vorschattung auf den Bund, den später Jesus geschlossen hat mit seinem Blut. Ist eindrücklich wieder. Und nachher sagt er, und vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind auf Erden. Jetzt können wir das weit spannen und wir können bis zu Jesus gehen, aber es ist nicht einmal nötig. Die Vorschattung ist in seinem nächsten Vers gegeben, wo er sagt, dass er Tediter, Kanoniter, Peresiter und dann tut er all die Völker aufzählen, die im verheißenen Land wohnen und sagt, ich werde die vor euch vertilgen. Das heisst, er tut einen umfassenden Sieg vollbringen über den Reich, wo am Reich Gottes, am Volk Gottes findlich gesetzt sind. Und da haben wir bereits auch wieder Schattenbild. Auch das hat der Herr Jesus gemacht. Er hat das, was ihm Reich findlich gesinnt ist, der Schlange, hat er den Kopf zertreten. Und da ist es bereits im Irdischen, ist es so passiert. Und jetzt gibt Gott aber nochmal zwei, drei Anweisungen, wo der Apostel Paulus sein Neues Testament mit eingenommen hat, im 2. Korinther 6, ab Vers 14, wo er da sagt, man soll keinen Bund schliessen, sagt da der Mose gegenüber seinem Volk, keinen Bund schliessen, damit sie euch nicht zur Falle werden. Vielmehr sollt ihr ihre Altäre niederreißen und so weiter. Und dann sagt er, sie werden euch sonst einladen an ihre Feste. Und dort frage ich mich immer wieder, manchmal ist es ein Abwägen. Manchmal ist es schon ein Überlegen und ein Stillstehen vor Gott. Gehe ich an den Anlass? Kann ich etwas bewirken? Kann ich ein Zeugnis in diesem Anlass? Oder gebe ich ein falsches Signal weiter, weil ich Gelegenheit zu einem Zeugnis gar nicht habe? Und dann wollen wir schon vor Gott stillstehen und dementsprechend handeln oder entscheiden. Die Gefahr, die er da aufzeigt, dass man bei so einem Anlass kein Zeugnis ist und dann einfach mitschwimmt in eine falsche Richtung, die ist gross. Und die wollen wir nicht unterschätzen. Die ist dem Volk Israel immer wieder zum Verhängnis geworden. Und wenn wir es gleich handhaben wie sie, werden es uns auch zum Verhängnis. Und darum wollen wir uns warnen. Und das Zweite ist nachher nicht die Eheverbindung. Gläubig, ungläubig. Wo die Bibel das Alte Testament und das Neue warnt. Und jetzt gibt es aber immer wieder die schwierigen Fälle, wenn zwei ungläubig sind und dann bekehrt sich eins. Und da gibt es enorme Spannungsfeld in eine Nähe, in so eine Verbindung. Und dort wollen wir einfach auch stellvertretend füreinander, miteinander einstehen bei Gott, dass er auch dort der ungläubige Teil noch für sich gewinnen kann. Wenn ich bei diesen Punkten weitergehe, ist für mich der Vers 18 wieder interessant, wo steht, das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, 7 Tage und so weiter. Warum tut da Gott nicht das Passa erwähnen? Es gehört ja zusammen, das Fest, das Passa und die ungesäuerten Brote. Und uns ist doch das Passa viel näher wie die ungesäuerten Brote. Aber auch da wieder will er ganz klar die Heiligung ansprechen, die Reinheit vor ihm. Das Passa ist das Bild nachher ins Neue Testament. Und so sehen wir, wie Gott im Alten Testament schon gegenüber seinem Volk einfach die Schwerpunkte gesetzt hat, gelegt hat. Noch ein Gedanke in dem Zusammenhang, der mir interessant und wichtig geworden ist, im Vers 21. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Auch in der Zeit des Pflügens und in der Ernte sollst du ruhen. Ist das nötig, dass man explizit noch das Pflügen und das Ernten erwähnen? Hat es nicht einfach gelangt mit der Schöpfungsordnung? Ich bin als Bauernsohn aufgewachsen und ich muss sagen, immer wieder, wenn ich das lese, dann muss ich sagen, ich weiss, warum das geschrieben ist. Das ist bei den Bauern naheliegend. Im Herbst, wenn es darum geht, die Ernte einzubringen und die Mähdrescher fast Tag und Nacht unterwegs sind und 7 Tage in der Woche und dort als Christ nachher so etwas berücksichtigen, das ist nicht immer ganz einfach. Aber es ist biblisch. Weil das ist nicht ein Gesetz, das Gott jetzt einfach da bei diesen 10 Geboten festhält, sondern das geht bis in die Schöpfungsordnung zurück. In 1. Mose 3 führen, 2 führen schon, wo er sagt, 6 Tage hat er Himmel und Erde gemacht und am 7. hat er einen Ruhetag und hat den eingesetzt. Das ist Schöpfungsordnung. Und darum, wenn wir auch so Sachen wenn wir mitnehmen und da auch immer wieder ein Zeugnis oder ein Beispiel geben in der Welt oder in der Umgebung, wo wir drin sind. Da kommt nochmal ein Gebot. 3-mal sollst du im Jahr alles, was männlich ist, nach Jerusalem ziehen. Und wenn du das machst, werde ich finden vor dir auf die Seite tun. Ich werde dich vertreiben. Und wenn du es nicht machst, werde ich es anderen auch nicht machen. Warum hat Israel immer so ein Problem gehabt? Ist uns doch klar. Warum haben sie heute wieder so ein Problem? Wenn ich auf diese Sachen zurückgehe und wir heute auf Israel gehen, und da ist leider ein total gottloses Volk, obschon es Gottes Volk ist, ist er in vielen Bereichen völlig ausklammert, kein Thema. Und das sind schon gewisse Früchte, wo Gott einfach zu seinem Wort steht, so oder so, zum Segen oder zum Fluch. Und darum dürfen wir auch das und wollen das für uns mitnehmen. Er sagt nachher im Vers 27, und damit schliesse ich den 4. Punkt dann ab, schreibe dir diese Worte auf. Und dann ist es wichtig, dass sie nicht nur aufgeschrieben sind, sondern dass es gelehrt wird. Alles, was nicht mehr gelehrt wird, ist relativ schnell weg. Probiert das einmal bei euren Kind, wenn ihr nicht das Gleiche immer wieder sagt, wenn sie kleiner sind. Da muss man es gleich 100-mal sagen. Immer wieder. Und wenn man das aufgibt, wenn man das aufhört, dann geht es in die andere Richtung. Wenn man so lernen danken, muss man einfach am Anfang immer wieder sagen, was sagt man. Bis das drin ist. Und nachher bei anderen Sachen auch. Und bei Gott ist es gleich. Alles, was nicht mehr gelehrt wird in einer Gemeinde, ist relativ schnell weg. Das ist fort. Das existiert nicht mehr. Und darum ist da der Hinweis, den der Mose bekommen hat von Gott, der ist zentral, der ist wichtig. Und jetzt kommen wir zum schönsten Abschluss eigentlich, oder zu einem ganz schönen Abschluss, der Punkt 5, wo er vom Mose, von Gott vom Berg absteigt, steht dort, er hat seine beiden Tafeln mit dem Zeugnis in der Hand gehabt, die sind jetzt beschrieben gewesen, mit Gottes Finger, und dann da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichts strahlend geworden war, und als er mit ihm geredet hatte. Immer wieder, wenn wir so etwas lesen, fragen wir uns, woher kommt es? Warum das? Ist es da eine schwierige Frage zu beantworten, dass Mose sein Angesicht geleuchtet hat? Ich denke es nicht. Viele von uns haben vielleicht schon das Vorrecht gehabt, bei einer Bekehrung dabei zu sein. Wenn ein Mensch sich bekehrt, vom sündigen Zustand erkennt, Jesus hat für mich gezahlt. Er hat mich erlöst. Ich bin frei. Der Himmel ist offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Wunderbar. Und dann geht ein Leuchten über das Gesicht, ein Strahlen über das Gesicht. Ihr seht das, jetzt ist der 20er runter. Jetzt hat der Mensch etwas erkannt von der Herrlichkeit Gottes. Und da ist der Mose 40 Tage in der Gegenwart von dem Gott gewesen, der sagt, ich bin barmherzig, gnädig, geduldig und von grosser Güte. Und das hat auf den Mose sehr einen starken Einfluss gehabt. Das hat sein Angesicht leuchten lassen. Er hat die dunkle Welt mit dem ungehorsamen, schwierigen Volk, wo er drin war, hat er in einer anderen Perspektive gesehen. Und Gott will das bei uns auch schenken. Was ist es bei uns, wo das Leuchten bewirkt? Ist nicht der Geist Gottes. Gott in uns, und wenn er in unserem Leben vollkommenes Verfügungsrecht hat, dass wir uns ihm vorbehaltslos ausgeliefert haben, dann wird bei uns auch das Leuchten immer mehr sein. Dann sind wir als Licht in dieser Welt drin, und dann wird bei uns das Gleiche passieren, was bei Mose passiert ist. Es scheidet. Auf einmal haben seine Brüder, die ihm eigentlich nachgestanden sind, die haben ein Problem gehabt mit dem Mose. Der Aaron hat es nicht mehr vertreibt, die führenden Köpfe haben es nicht mehr vertreibt, und der Mose hat sein Angesicht müssen bedecken, dass sie es nicht gesehen haben. Da bin ich froh, tut der Apostel Paulus auf das nochmal Bezug nehmen. Im 2. Korinther 3, ab dem Vers 4 bis 20. Ich will nicht das Ganze lesen, sondern nur den Vers 7 und 8, weil dort der Kerngedanke drin ist. Wo er sagt, wenn schon das Amt, das den Tod bringt und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, also das Gesetz, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch aufhörte. Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, also das Evangelium, Herrlichkeit haben? Gewaltige Aussage. Und da sehen wir etwas von dem vorgeschattet. Und ich wünsche das für uns alle, wo wir dann morgen da sind, dass wir unser Angesicht auch leuchtet, weil wir immer wieder in der Gegenwart Gottes, durch den Geist Gottes, uns füllen lassen mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit all dem, was er uns beschenkt hat. Dass die Menschen ringsum angemacht werden, angesteckt werden und sagen, Martin, Markus, das, was du hast, das will ich auch. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank wieder für den eindrücklichen Abschnitt, den wir miteinander anschauen durften, wo wir sehen, wie du Mose begegnet bist, wie du ihm auch dein Wille kommt, hast, wie du den aufgeschrieben hast auf die zwei Steinplatten, aber vor allem, wie sein Angesicht nachher geleuchtet hat, als er auf die Gegenwart gekommen ist. Herr Jesus, danke, dass wir da die Geschichte haben dürfen und dürfen wissen, dass du im Neuen Testament auf dem Berg von Gottes Auge leuchtet wie die Sonne. Und du willst uns das immer mehr. Dass wir das Angesicht haben, Frieden dürfen ausstrahlen, Freude dürfen ausstrahlen, etwas von deiner Herrlichkeit dürfen weitergeben und etwas zu deiner Nähe sind, jedes an dem Ort, wo du uns hergestellt hast, auch in dieser Woche. Amen.